Willkommen beim Podcast Herzensruf. Mein Name ist Marco Lehmann. Ich lebe meine Berufung als Life Coach seit einigen Jahren und möchte mit dem Podcast einen Schritt weiterbringen.
Hallo, ich bin Regina. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute darf ich einen besonderen Gast bei mir begrüßen. Herzlich willkommen, Marco Lehmann.
Hallo, Regina.
Schön, dass du da bist.
Dankeschön.
Ich würde dich noch rasch vorstellen. Als ehemaliger Leistungssportler und erfolgreicher Unternehmer kennt Marco die Herausforderung von Erfolg und Druck aus erster Hand. Nach Jahren im Spitzensport und als Teilhaber mehrerer Reisebüros fand Marco seine wahre Berufung in der Begleitung von Menschen. Seit über einem Jahrzehnt wirkt er nun als Coach, Mentor und Speaker und hat 2022 sein erstes Buch veröffentlicht, das schnell zum Bestseller wurde. Mit seiner einfühlsamen und authentischen Art unterstützt er Menschen dabei, ihren eigenen Weg zu finden und innere Balance zu erlangen. Marco lebt in einer erfüllten Partnerschaft, ist Vater, praktiziert in seiner Freizeit Meditation, Yoga und Sport. Seine persönliche Reise und vielfältigen Erfahrungen machen ihn zu einem kompetenten und inspirierenden Gesprächspartner. Ja, wunderbar, was ich da vorlesen darf.
Dankeschön.
Das zeigt sehr viel über deine eigene Lebenserfahrung, über deine eigene persönliche Entwicklung.
Jawohl. Ja, es ist, mein Leben hat viele Ups und Downs gehabt und das ist wahrscheinlich das, was mich ausmacht heute, weil ich einfach die Leute, die ich auch begleite, ja, im Coaching oder in Seminaren, Ausbildung etc., vor allem da abholen kann, wo sie stehen, weil ich selbst an sehr vielen Orten war. Also das ist, werden wir wahrscheinlich im Verlauf vom Gespräch eben, kurz im Vorgespräch schon, der Missbrauch in der Kindheit, dann ein Burnout hatte ich noch, viel Arbeit, viel Leistung, viel Orientierung im Außen, auch viel Suche im Außen, viel fremdgegangen, Frauen, Alkohol, Partys, und das Leben, das hat mich voll rausgezogen, also weg von mir nach außen. Und in den letzten Jahren, es sind jetzt mittlerweile 15 Jahren, bin ich auf meiner persönlichen Entwicklung, meinem eigenen Weg, hat es mich immer näher und näher wieder zurückgeführt. Und das ist das Geschenk für mich und das, was ich den anderen auch weitergeben kann.
Wundervoll, dass du deine Erfahrung teilst, weil du hast dich von dir selber entfernt. Aber wie hast du dich selber wieder zurückgefunden? Wie hast du diesen Schritt wie hast du es erstmal erkannt?
Ja.
Und wie konntest du diesen Schritt gehen, wieder näher zu dir zurückzufinden?
Ja, das ist eine super Frage, Regina, weil den meisten, man hört ja ganz viel in diesen Podcasts und Büchern und muss loslassen oder es zeigt deine Gefühle oder ja, aber wie geht das? Oder
genau.
Wie komme ich dann zu diesem Erfolg oder wie bekomme ich dann in diese Verbindung? Und anfangs, also vielleicht muss ich ein bisschen zurückspulen, heute bin ich 44 und mit 29, ich war 11 Jahre in einer Beziehung, von 18 bis 29, habe da geheiratet und 3 Monate später habe ich meine heutige Frau Tamara kennengelernt. Und diese Begegnung hat mich natürlich in eine neue Richtung geschleudert, weil ich habe mich in die Tamara verliebt und wusste, ich bin verheiratet, hatte eine Beziehung und dass dieses Muster, wie man sein soll, das durfte einfach nicht sein. Keine neue Frau darf da sein. Und wie ich schon angekündigt habe, so zwischen 15 und 25 habe ich nicht so gespürt, wo ich zu Hause bin. Bin auch viel auf Partys gewesen, viel Alkoholkonsum und halt wie man als Junger vielleicht heute, vielleicht weniger, die Jungen von heute sind bewusster als wir damals.
Vielleicht.
Und da habe ich mich einfach viel verloren und dann dieses Ereignis hat mir gezeigt, dass ich wie verletzlich bin, dass ich also angreifbar bin. Bis 29 war ich in so einer Bubble, so ein alles ist gut Bubble. Ich habe nie geweint, ich hatte nie Probleme, ich war überall erfolgreich, wie du es angetönt hast, ich hatte 4 Reisebüros, wir hatten über 7 Millionen Umsatz, ich habe gut verdient, ich hatte viele Freunde, ich war im Leistungssport, ich hatte Junior Nationalmannschaft gespielt, ich hatte Erstliga Handball gespielt. Also alles war erfolgreich. Ich war körperlich, so hatte ich das Gefühl damals, gesund, obwohl ich Anzeichen hatte. Ich hatte Nesselfieber, also Stresssymptome schon mit 20. Ich hatte Hüftarthrose mit 25. Das wären so Zeichen gewesen, wo das Leben uns sagen würde, hey Marco, schau mal hin. Und diese Zeichen übergehen die meisten. Sie übergehen auch, wenn viel im Umfeld, mit 39 durfte ich noch ein Burnout erleben, also schon weit drin, als ich schon als Coach gearbeitet habe, habe ich erst dann noch dieses Erlebnis haben dürfen, muss ich heute sagen. Damals war das nicht so schön. Und diese Ereignisse, dieser Schmerz, wenn du jetzt mich fragst, wie finde ich überhaupt mal dazu, den Zugang dazu, dass ich mich selber spüren kann, ist bei den meisten über den Schmerz. Also sie spüren erst dann, dass für sie eine Veränderung notwendig ist. Und dieser Schmerz war bei mir über Tamara, also dass diese Begegnung. Und ich hatte vorhin natürlich schon einige Ereignisse, die mich warnen hätten sollen, aber das konnte ich einfach nicht erkennen, weil ich noch, es ist ein bisschen zu blind. Ich finde das Wort erwachsen sein sehr spannend, weil solange wir nur erwachsen sind und nicht erkennen, erwachen wir nicht. Wenn wir das S streichen von erwachsen, ist erwachen. Und dann beginnt der Weg zurück. Und das Schlimme daran ist, dieser unbewusste Lebensteil, sage ich mal, bei mir bis 30, der war viel in diesem Moment mit so bewusst, sag mal, bewusst dumm. Man weiß, man hat dieses, man ist unbewusst, man lebt unbewusst. Ich hatte keine Schuldgefühle, ich hatte kein Gefühl von, ich muss jemandem jetzt zugute tun oder einfach, ich habe einfach gelebt, mein Ding und alles andere, nach mir die Sintflut.
Du hattest halt den Fokus auf dir selbst. Ja. Und wenn man dich wahrscheinlich von außen angeschaut hat, dachte man, hey, toller Typ, erfolgreich und sportlich und geht seinen Weg und man möchte so sein wie er und. Und das hat dir wahrscheinlich auch ein gutes Gefühl einfach gegeben und du warst in deinem eigenen Fokus drin. Du hattest gar nicht die Chance zu erkennen, dass was nicht stimmt, weil du mental noch gar nicht so weit warst, oder?
Genau. Es ist so, dieser Erfolg, das ist ja das Problem. Wir haben so viele Ablenkungsmöglichkeiten, sei das materielles Geld, Sexualität, Drogen, Alkohol, all die Süchte, die es gibt, Sport, Sportereignisse, Fußball, Eishockey, was auch immer, das sind alles Ablenkungen im Außen, die uns wegführen, heute Netflix, Social Media, die führen uns weg von uns und diesen Weg zurückzugehen, den habe ich dann mit 31 dann, also 2 Jahren war ich immer tiefer gefallen, weil ich wollte dann mit Tamara zusammen sein, habe meine Frau verlassen. Und nach einem Jahr, sage ich mal, zweischienig gefahren. Ich konnte Tamara nicht loslassen, meine Frau aber auch nicht. Habe ich es meiner Frau offenbart. Wir haben dann noch versucht, die Kurve zu kriegen ein halbes Jahr. Es hat uns nicht mehr gelungen. Und dann gab es diesen Moment, der auch im Buch beschrieben ist, wo ich dann mit meiner Frau auf Reisen war in Italien und sie in den Sand geschrieben hat, Marco, ich liebe dich. Fühlst du es auch wieder? Und ich musste sagen, nein. Und das war wirklich, auch diese Geschichte, wenn ich sie erzählt habe, die hat mich noch jahrelang später geprägt.
Weil du es nicht wolltest. Ja, natürlich. Auch, ich wollte es nicht. Du hast gedacht, das ist jetzt die perfekte Welt, so soll es sein. Und dein Gefühl hat dich woanders hingetrieben.
Genau.
Und das zuzulassen, ich stelle mir das enorm schwierig vor, ja?
Ja.
Weil du von dir selber auch einfach was erwartet hast, was du gar nicht umsetzen konntest. Und das Gefühl kanntest du vorher vielleicht gar nicht, weil ja alles so lief, wie du es dir vorgestellt hast zu der Zeit.
Ja, du schreibst es genauso, wie es war. Und es ist dann auch, wenn ich da in diese Zeit zurückdenke, also meine Frau, meine erste Frau, die war so ein herzlicher Mensch. Also es gibt keinen Grund, sie zu verlassen. Es gab keinen offensichtlichen Grund, diese Beziehung zu beenden. Und was da dazu kommt, du hast gesagt, diese eigene Erwartung, auch die Erwartungen vom Umfeld. Und als ich das meinen Freunden offenbart, haben einige geweint, weil sie es nicht verstehen konnten. Weil dieser Marco Lehmann, der war so die perfekte Person, wie man uns ja sich auch über Social Media und überall preisgibt, sagt, okay, das ist die perfekte Person, so muss sie sein. Und darum bin ich heute ins Gegenteil geswitcht, um mich in dieser Verletzlichkeit zu zeigen. Den Leuten sagen, ja, Marco Lehmann ist Life-Coach, aber er hat seine Probleme. Ja, er begleitet Spitzensportler, aber er ist auch mal am Boden. Ja, er kann Menschen helfen, aber manchmal kann er sich selbst nicht helfen. Weil es einfach dieser Lauf des Lebens ist. Und diese ersten 30 Jahre waren es genau das Gegenteil. Ich habe immer nach außen diese Fassade gehalten. Nicht, dass ich das bewusst gemacht hätte. Ich hatte diese Rolle eingenommen. Und ich hatte auch kein Gefühl für meinen Körper. Ich hatte über Jahre 3-4 Stunden geschlafen. Ich habe jede Woche von Montag bis Samstag gearbeitet. Zusätzlich an den Bars in der Nacht. Habe dann später über 300 Partys über 5 Jahre in Zürich organisiert. Ich war jeden Abend unterwegs. Ich habe noch Leistungssport gemacht. Also ich war noch jeden Samstag und Spielen und hatte noch 2-3 Trainingseinheiten in der Woche. Plus noch die Kraft- und Laufeinheiten. Und also wenn ich das nur schon aufzähle, dieser Berg, das musste ja in einem Chaos enden. Und ich habe das nicht erkannt und das merke ich auch heute. Du hast vorher gefragt, wie kommt man darauf? Es sind immer die 7 gleichen Gründe, warum die Menschen zu mir kommen. Und einer davon ist diese Liebe, die ich dann am Schluss erkannt habe. Oder dass die Liebe mich auf diesem Weg buxiert hat. Ich konnte mich da nicht dagegen wehren, weil meine Gefühle für Tamara so groß waren, dass ich nicht mehr dagegen halten konnte. Und ich musste da aus einer anderen Beziehung mit einer Frau, meiner ersten Frau, raus. Es ging nicht anders. Und ich habe gesagt, 7 Gründe. Das eine ist der Beruf. Du weißt, dass du eine neue Berufung möchtest. Dann ist es auch oftmals ein Tod von einer nahestehenden Person oder ein Tier. Das ist vielleicht der geliebte Hund oder Kind, Eltern, dass man dann sich besinnt, ist das wirklich das Leben, das ich möchte?
Sobald man Verlust empfindet.
Genau. Ein Verlust, dann bei der Liebe natürlich auch, vielleicht ein neuer Mensch oder die Partnerschaft bricht auseinander. Dann sind es auch gesundheitliche Dinge, die uns natürlich beeinträchtigen können, also Krankheiten. Dann Unfall, wenn du einen Unfall hast, vielleicht Knie verletzt, das können einfache Dinge, es muss nicht immer wahnsinnig dramatisch sein, es muss nicht gleich Krebs sein, es kann auch sein, dass ich vielleicht mental mal angeschlagen bin und mich hinterfrage, warum ist das so? Oder viel Müdigkeit habe oder nicht gut schlafe. Und so die Ängste, das ist noch ein Grund, einer der 7 Gründe, dass Leute Ängste entwickeln, Panikattacken daraus haben. Auch all das durfte ich erleben. Also Panikattacken durfte ich mit 39 erleben, im Burnout. Und vorher habe ich die Leute darin begleitet, aber ich habe nicht verstanden, wirklich. Aus dem Lehrbuch wusste ich schon, was sie machen sollten. Aber Leute in meinem Burnout zu begleiten, das war für mich kein Begriff, ein Trendbegriff. Also Burnout, jeder hat ein Burnout. Und wenn du mal drin bist, das ist das Dunkelste, was du dir jemals vorstellen kannst. Also es ist, ich wollte nicht mehr leben. Ich konnte in Zürich nicht eine Tramhaltestelle in einem Tram fahren. Es war unmöglich. Und das ist für die Leute, die mich vorher gekannt haben und auch heute kennen, undenkbar. Wie ist es möglich, dass dieser Marco Lehmann, der alles im Griff hat, so tief fallen kann? Und es waren einfach verschiedene Wege, die mich dahin geführt haben, dass ich dann halt einfach von diese Geschichte damals mit dieser Beziehung und mit Tamara nicht weiterentwickelt haben, das ins Coaching, das war ein langer Weg. Und dann bin ich wieder dann auf die Erfolgsschiene gewechselt im Coaching, war in Swiss Magazin, weltweit in allen Airlines, auf 8 Seiten ein Bericht über mich und gesagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt bin ich da, wo ich immer wollte. Die Anfragen kamen und ich habe diese Balance verloren. Ich wollte allen helfen. Und wenn du helfen möchtest, bist du selbst verletzt. Das heißt, ich möchte im Außen helfen, um meine eigenen Wunden zu heilen. Und das passiert vielen Coaches. Und das hat mich ins Burnout gebracht, dass ich dann mich selbst vergessen habe. Zwischenzeitlich ist noch unser Sohn zur Welt gekommen, der hat dann 2 Jahre nicht regelmäßig geschlafen, das hat meinen Schlaf genommen. Und so wurde ich immer mehr in dieses Abseits gestellt und irgendwann kam dieser Schnitt. Ich habe ihn noch erkannt, kurz bevor es passiert ist, aber dann kam er und der hat mich gebotigt. Ja,
dich haben einfach so viele Gefühle vielleicht auch überrollt durch die ganzen Jahre, was du vielleicht vorher gar nicht gezeigt hast oder nicht bewusst auch empfunden hast, wie du erzählt hast, so die ersten 30 Jahre und plötzlich hast du dich geöffnet dem Ganzen und dann kamen vielleicht so viele verschiedene Gefühle auch von anderen Leuten einfach auf dich zu, dass dich das einfach, es braucht ja auch seine Zeit. Und ich glaube, wir Menschen, das ist ja das, was ich bei dir so unglaublich mutig finde, dass du sagst, ich teile meinen Lebensweg, meine Gefühle, meine Erlebnisse mit euch, um zu zeigen, hey, jeder hat das.
Ja.
Egal wie stark und toll und mutig man ist und voll mitten im Leben steht, es kann einen so schnell umhauen.
Ja, so ist es.
Und da die Kurve zu kriegen, ist aber gar nicht so einfach. Ich glaube, das war ein wahnsinnig, wahnsinnig schwieriger Moment für dich, oder?
Also es gibt 2 Ereignisse in meinem Leben. Das eine ist ja dieser sexuelle Missbrauch mit 11. Wie funktioniert der Mensch? Zuerst verdrängen wir. Das ist unsere Hauptfunktion. Wir gehen nach außen in die Verdrängung, das heißt, ich lenke mich ab mit irgendwelchen Dingen. Und wenn ich jetzt dieses Ereignis nehme mit 11, die Geschichte ist ja auch im Buch drin. Das Ereignis ist, dass ich eine Hütte im Wald von meinem Vater gebaut hatte und ich hatte da, mein Onkel hatte ein Möbelhaus, wir haben dann Teppich ausgelegt, also mein Wohlfühlort. Und ich war da mit 5 Jugendlichen unterwegs, meine Mutter immer gesagt, geh nicht mit denen. Das waren so diese Jungs, die keine Mutter wollten, das war ihr Junge mit denen.
Und du fingst da gerade an, mit denen befreundet zu sein?
Die waren ja nicht wirkliche Freunde, sondern sie war 4-5 Jahre älter, mhm, und sie hat ihn geklaut und gestohlen und von ihnen hatte man Angst und das hat mich irgendwie, mhm, imponiert. Ich suchte Anschluss. Mhm. Ich habe dann mich da angeschlossen, habe sie dann mitgenommen in diese Hütte. Und da kam dieser Moment, wo halt die Jugendlichen sich aufspielen und die Jungs mit dem Schwanzvergleich, wenn es so sagen darf, mhm, wer ist der Größte, wer ist der Bessere? Und dann kam diese Aussage, oder wer hat der Kleinste? Und dann kam der eine da, dieser Anführer der Gruppe, auf die Idee, gut, der mit dem Kleinsten muss den anderen einen blasen. Und ich war natürlich 4 Jahre jünger und die Geschichte kann man sich dann zu Ende denken. Ich mag mich auch nicht mehr, oder unser System ist ja sehr clever, ich mag mich noch an dieses Bild erinnern, diese 5 Jungs da sitzend, mhm, und ich mag mich aber dann in diesem Zwischenteil nicht mehr erinnern und dann, das habe ich auch im Buch geschrieben, der Geschmack ist noch da, mhm, das merke ich auch, wenn ich darüber rede, ist so ein Ekelgefühl, aber nicht mehr aktiv. Du hast gesagt, das ist geheilt, darum kann ich also darüber sprechen, mhm, das berührt mich nicht, mhm, sondern ich könnte heute mit den Problemen am Tisch sitzen.
Aber zu dieser Zeit, wo das passiert ist, du bist nachher nach Hause gegangen?
Genau.
Und hast du je jemandem davon erzählt?
Das ist das, was ich vorankündigen wollte und genau, mhm, das ist gut, dass du nachfragst. Ich bin dann nach Hause gegangen und ich musste erbrechen. Mhm. Und da in diesem Wald gab es so einen Nilen, heißt das in der Schweiz, ich weiß nicht, auf Deutsch, so ein Naturprodukt für Raucher. Mhm. Und das kannst du abbrechen und selber rauchen. Das hat mein Vater mir mal gezeigt, das war natürlich super cool. Und ich habe dann einfach als Ausrede genommen, ich habe zu viele von diesen geraucht und darum, mhm, muss ich erbrechen. Aber mein System hat das angezeigt und ich mag mich auch noch diese Straße, also ich sehe mich jetzt von außen, ich fühle mich nicht in dem Jungen, aber ich sehe, mhm, mich die Straße runterlaufen und ich war wie unter Schock. Ich bin locker gelaufen, gepfiffen, ich habe es nie überspielt und bin dann nach Hause gekommen, habe gebrochen, meine Mutter fragt, was ist, ich habe sie angelogen und das Spannende drin, ist auch sehr schön, dass du das fragst. Mit 29, als diese Geschichte mit Tamara war, wusste ich, irgendetwas in mir stimmt nicht. Ich habe gekannt, ich bin so viel mal fremd gegangen, ich bin so viel mal, ja, einfach irgendetwas in mir ruft nach etwas anderem. Mhm. Irgendetwas stimmt nicht, dann bin ich in die Kinesiologie. Also das Leben hat mir diese Frau gebracht, die hatte ja diese Reisebüros. Obendrin hatten wir eine Schule, die Leute in Persönlichkeitsentwicklung ausbildet, mhm, unter anderem in Kinesiologie. Und diese Gabriela kam ins Büro, wollte eigentlich Reisen buchen. Ich habe mit ihr gesprochen, die gesagt, sie macht das und das und ich möchte zu dir kommen. Mhm. Also das Leben hat mir sie gebracht. Und da, mhm, bin ich zu ihr nach Zug, das ist ja 3/4 Stunde von Rapperswil entfernt. Und sie hat mich dann in der ersten Sitzung gefragt über mein Leben und dann habe ich so beiläufig diese Geschichte erwähnt. Das erste Mal in meinem Leben.
Und vorher gar nie drüber gesprochen.
18 Jahre später.
Du hast es wie für dich weggepackt.
Genau.
Und das war für dich vielleicht hast du dich geschämt.
Richtig.
War es einfach, es war ein negatives Erlebnis und du warst der Meinung, das wird nie mehr eine Rolle, ja, bei mir spielen, hast es einfach verdrängt.
Genau. Was die allermeisten Menschen machen. Mhm. Und das ist genau das Gefühl, was du erwähnst, die Scham. Das, mhm, ist der Grund, warum ich, weil du fühlst dich schuldig, Scham und Schuld. Mhm. Ich fühle mich schuldig. Aus verschiedenen Gründen. Ich habe nicht auf meine Mutter gehört, ich habe diese mitgenommen, bin nicht für mich eingestanden. Und das Problem ja darin ist, wenn die Leute das erfahren, wenn sie einen also ich bin überzeugt, jeder Mensch, mhm, hat einen körperlichen oder seelischen Missbrauch erfahren. Mhm. Also seelischer Missbrauch ist, ich werde übergangen von meinen Eltern oder vielleicht werde ich geschlagen, körperlich. Das muss ja nicht in einem sexuellen Missbrauch, mhm, haben. Es kann einfach geschlagen, ich werde ins Zimmer geschickt, ich, mhm, werde bestraft. Das sind alles Dinge, die uns als Kind prägen. Mhm. Und es geht auch nicht darum, die Eltern anzukreiden oder meine Eltern, sie haben ihr Bestes gegeben, dazu mal. Oder sogar diese Jungs, sie haben ihr Bestes gegeben, sie konnten nicht anders. Sie waren im Gefängnis von sich selbst. Und dies zu erkennen, das ist die einzige Lösung, um die Vergebung zuzulassen. Mhm. Nicht, um das gut zu heißen, auf keinen Fall. Also wenn viele Leute zuhören, die haben solche Missbrauch oder Übergriffe erlebt. Und sie werden vielleicht sagen, ich werde nie vergeben. Mhm. Das Problem ist, wenn du nicht vergibst, wirst du selbst nie frei sein. Mhm. Und ich habe dann diese Gabriela das gesagt, sie hat es sofort erkannt. Und hat dann mit einer systemischen Aufstellung, was ich heute auch habe, mit einem Tool, die ist aufgestellt und ich musste so weinen. Ich musste das erstmal weinend rauslassen. Und ich konnte es aber, das war dann nicht befreit. Es hat mich dann noch weitere Jahre begleitet. Es ist immer wieder mal gekommen. Und wir arbeiten uns ja zu unserem Kern in Schichten vor. Mhm. Und diese Ereignisse kommen immer wieder. Immer wieder, wenn du diese Schicht passierst, sag ich mal, wenn wir einen Apfel haben und die Schicht für Schicht. Nehmen wir das Beispiel mit diesen Messern, diesen Küchenmessern, die hinter breit und vorne spitz. Mhm. Wenn jetzt dieser Missbrauch in mein Sein gebohrt wird, diesen Apfel, ist ein großer Schmerz. Und dann ziehe ich vielleicht das Messer raus, um dass es heilen kann. Aber diese Wunde bleibt. Mhm. Und am Anfang, wenn ich die erste Schicht nehme, ist die Wunde so groß. Mhm. Und je näher ich an meinen Kern komme, ist sie immer kleiner. Und je mehr sie geheilt ist, umso mehr jetzt kann ich darüber sprechen und sie ist geheilt. Das ist für mich wie eine Geschichte, die ich bin in Coop eine Milch einkaufen gegangen. Mhm. Das hört sich für viele krass, aber nur die Vergebung kann dich davon befreien. Und das war bei dieser Gabriela das erste Mal der Fall. Dann habe ich noch verschiedene Aufstellungen gemacht und Körperarbeit, seelische Arbeit. Ich habe die letzten Jahre sehr, sehr viel mehr gemacht für mich, persönlich in mich entwickelt. Und der spannendste Moment für mich, um diese Geschichte auch ein bisschen abzurunden, ist mit 39, wie angekündigt, hatte ich dieses Burnout. Und da habe ich ja dann alles stoppen müssen, es ging nicht anders. Und ich hatte als Kind Angst, alleine zu Hause zu sein. Und ich wusste in dieser Zeit, dass das Burnout kam, habe ich irgendwann erkannt, das ist jetzt das Geschenk des Lebens, damit ich mich um mich selbst kümmern kann. Mhm. Also, dass ich nicht mehr im Außen so viel helfe, sondern dass ich nochmal die Innenschau betreibe und frage, okay, was ist bei mir noch nicht aufgeräumt? Mhm. Und dieses alleine zu Hause sein war so ein Ding, es war eine Angst. Und ich meine Eltern gingen für 2 Wochen in die Ferien. Und diese Chance habe ich genutzt, um ins Haus meiner Eltern zu gehen. Ich habe dann das Buch, viele Zuhörer kennen es vielleicht, Mein inneres Kind muss Heimat finden, von Stefanie Stahl. Ist eines der besten Bücher, was um innere Kindheilung geht. Und wenn nicht das Beste. Habe ich mitgenommen, habe das gelesen, all diese Übungen gemacht. Unter anderem bin ich dann zum Beispiel nochmal in den Wald an diese Stelle, wo dieser Missbrauch stattgefunden hat. Und dann habe ich auch sehr viele Emotionen erwartet, die nicht gekommen sind. Bin aber noch auf die Bank dann beim Waldrand gesessen und da kamen noch ein paar Tränen. Und das war dieser Prozess der Verarbeitung. Und das Ende der Verarbeitung war für mich, als ich in diesem Burnout dann mit meinen Eltern zusammensaß, sag ich, möchte etwas sagen. Und habe dann meinen Eltern mit 39, um die Frage zu beantworten, 28 Jahre später, hatte ich den Mut, diese Scham zu überwinden und meinen Eltern zu sagen, dass ich missbraucht wurde.
Ach, ich habe gerade gedacht, das ist der Wahnsinn. Ja.
Und das Spannende ist, und jetzt kommen wir auf den Punkt zurück, warum es so wichtig ist, dass ich diese Mission hier auf Erden habe, diese Menschen mit meiner Geschichte zu berühren. Mhm. Was dann geschah, war, jetzt bin ich emotional, jetzt kommen diese Tränen auch bei mir wieder. Meine Mutter offenbarte mir mit 70, was war sie? 72 offenbarte sie mir, dass sie in ihrer Kindheit auch einen Missbrauch erfahren hatte. Sie hatte das 61 Jahre mit sich mitgetragen. Und durch das ich ehrlich mit ihr war und ihr das gesagt habe und meinem Vater gesagt habe, gab sie sich die Erlaubnis, es auch zu offenbaren.
Sie hat ihr ganzes Leben mit sich getragen und nie auch darüber gesprochen, auch dein Vater wusste nicht. Und
in nicht mal mein Vater wusste es. In diesem Moment erfuhr es mein Vater. Er war in diesem Moment auch ein bisschen überfordert.
Ja.
Es ist einfach, warum ich das sage, ist, ich appelliere an den Menschen, dass er beginnt, die Wahrheit zu sprechen. Mhm. In den Ausbildungen, die ich ja gebe, diese Jahreslehrgänge, gibt es am Anfang ein Blatt, wie der Weg ist in diese Verbindung, diese Erleuchtung oder Zwischenerleuchtung, wie man es immer nennt, dieses wahre Selbst, dieses wahre Sein. Und der letzte Punkt ist die Wahrheit, die Ehrlichkeit. Mhm. Und die meisten fragen sich, warum ist das der letzte Punkt? Das Problem ist, sie sind vorher nicht bereit.
Man muss da erst hinkommen, richtig, oder Schritt für
genau,
Schritt.
Genau.
Weil jeder Mensch kennt ja in sich, jeder hat seine Geschichte, jeder kennt seine Gefühle, aber oftmals verankert man sich das Ganze so tief und schließt es vielleicht einfach irgendwie ab. Man hat ja, ich weiß nicht, also ich kenne es nur von mir, ich stelle mir das dann vor wie ein Schubladensystem und das, was ich gerade nicht so gerne empfinde, das darf dann weg. Das, was man gerne empfindet, holt man wieder hervor. Und du sagst, damit man sich frei fühlt, dass man zu sich selbst findet, dass man sein eigenes Potenzial so entfalten kann und sein Leben glücklich leben muss, müssen diese Schubladen leer sein. Man muss vergeben können, man muss auspacken, man muss im Reinen sein.
Und das ist, also ich habe mal einen guten Freund von mir, eben auch heute noch ein guter Freund von mir, der hat mir mal gesagt, Marco, ich liebe deine Arbeit, ich schätze, was du tust. Also am Anfang natürlich haben mich alle belächelt. Das wurde natürlich durch den Dreck gezogen. Marco, der Party-Lehmann ist jetzt der Esoteriker-Lehmann und der ist jetzt in Spiritualität gefangen und ist total abgedriftet. Mit dem musst du mal zuerst klarkommen, weil das Leben fragt dich ja immer, mehrmals, willst du diesen Weg gehen? Bist du sicher, dass du diesen Weg gehen möchtest? Und dann fragt, wenn du dann das dreimal das Ja gegeben hast, kommt nochmal, möchtest du das wirklich, wirklich? Mhm. Und weil, wenn du diesen Weg an, anschneidest, dann geschieht vieles, was du nicht erwarten kannst.
Mhm. Und nicht nur Positives.
Nein, also es ist natürlich am Ende alles, es ist unsere Bewertung, also am Ende ist es schon positiv, weil wir heilen. Mhm. Aber in diesem Moment, wo du drin bist, und dieser Freund hat dann gesagt, Marco, ich schätze das heute, und trotzdem, ich möchte diese Büchse der Pandora nicht öffnen. Mhm. Das Problem ist, also ich sehe ihr Standort, ich habe diesen ja selbst durchlaufen. Und ich sehe, wo sie stehen und ich sehe die Menschen und ich sehe ihren Schmerz und ich fühle sie auch. Das ist ja die Gabe, die ich mitbekomme, dass ich ihre Gefühle wahrnehmen kann oder dass sie durch diese Prozesse begleiten kann. Und das ist manchmal auch schwierig, weil ich genau weiß, was sie bräuchten. Mhm. Und was, aber ich weiß auch, was für ein Weg dahinter ist. Mhm. Und ich weiß, wenn jemand mir anruft und ich kann das in 30 bis 60 Sekunden erkennen, wo er steht. Mhm. Und dann kann ich ihm sagen, was er braucht. Und dann kommen natürlich die Argumente. Nein, ich habe Kinder, ich kann nicht. Mhm. Oder es ist zu teuer. Oder es ist natürlich, diese Schutzmechanismen aktivieren sich. Und es ist auch oftmals, auch heute noch bei mir, auch nach 15 Jahren Momente, wo es gibt, hat es ein Ende. Und warum habe ich begonnen? Mhm. Ich verstehe jeden, der diese Reise nicht antritt. Mhm. Ich verstehe jeden. Und die meisten Menschen wahrscheinlich, weit über 50%, vielleicht 90%, werden sie nie antreten. Mhm. Die werden in ihrem Hamsterrad bleiben, die werden in dieser Illusion bleiben, was mit viel Streit verbunden ist, mit später körperlichen Krankheiten, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit eintreten wird, mental oder körperliche Krankheiten. Und das ist das Problem unserer Gesellschaft. Das heißt, wir wollen nicht hinsehen, weil für mich, warum wir hier auf Erden sind, ist diese Schule zu durchlaufen zum inneren Wachstum, zu diesem inneren Kern zurückzukehren. Mhm. Die Welt ist natürlich so intelligent gemacht, diese Ablenkung, wie ich schon erwähnt habe, ist riesig. Die Chancen, sich anzulenken, sind immens. Und wenn ich natürlich nur schon den Leuten, wenn ich mit Managern spreche, die auch ja bei mir sind, CEOs von großen Firmen, dann ist das große Problem, dass sie natürlich diesen Geld und diesen Druck und diesem Schein entsprechen müssen. Mhm. Und wenn ich dann da sage, gut, du kommst abends nach Hause, ich möchte, dass um 6 dein Handy aus ist und morgens erst, wenn du jetzt aus dem Haus gehst, stellst du es wieder ein, ist das schon ein Drama. Mhm. Und wenn ich dann sage, gut, morgen stellst du 5 Minuten früher auf, setz dich an einen Tisch mit einem Heft und anstelle des Kaffees und dem Handy sitzt du auch 5 Minuten. Ich rede nicht von 30 Minuten Meditation im Lotus-Sitz. Ich rede von 5 Minuten am Tisch sitzen und die Augen zu schließen. Mhm. Ist das am Anfang ein Drama oder es ist fast unmöglich. Mhm. Ich brauche meinen Kaffee. Es ist die Sucht. Ich brauche den Kaffee. Ich brauche dieses Handy. Ich brauche diese Bestätigung. Mhm. Und diese 5 Minuten, wenn sie das eine Woche machen, verändert so viel bereits schon, dass sie merken, dass sie auf dem falschen Weg sind.
Dass man vielleicht auch in dem Moment in sich hineinhört. Richtig. Denn wenn es ruhig wird, dann hört man die Seele sprechen. Oder
richtig,
wie sagt man
so schön, wunderschön gesagt. Genau, dann hörst du sie. Und diese Ruhe zu haben, von dem haben die meisten Angst. Mhm. Und diese Angst hindert uns. Es gibt ja nur 2 Ebenen. Es gibt die Liebe, diese All-Eins-Erfahrung oder dieses, was man vielleicht vergleichen kann mit der Liebe zu Kindern oder zu einem Partner, aber einfach hoch 100, weil diese Liebe bedingungslos ist. Mhm. Weil, wenn ich ganz ehrlich, wenn ich die Leute frage, kennst du die bedingungslose Liebe, ist bei vielen ja zu den Kindern. Mhm. Aber ich bin selbst Vater. Mhm. Ganz ehrlich, ich liebe Noah nicht bedingungslos, auch wenn ich das mir wünsche. Mhm. Es ist einfach nicht bedingungslos. Du erwartest, dass dein Kind dich auch liebt. Mhm. Du erwartest, dass du seine Fähigkeiten, dein Ego-Ich bestätigt wird. Und je mehr du dich von der distanzieren kannst, zum Beispiel, wie ist er in der Schule, die Schulenleistungen, was muss er tun? Das habe ich auch erkannt am Anfang, als er ins Fußball ging, habe ich gemerkt, oh, Marco, jetzt ist sein Erfolg auf einmal dein Erfolg. Mhm. Und das ist nicht gesund, für das Kind nicht und für mich nicht, weil ich komme in eine Abhängigkeit. Das heißt, ich setze unbewusst Druck auf, dass er diese Ziele erreicht, damit, dass ich als Vater jetzt, ich kann nur von mir sprechen, dieses Erfolgserlebnis fühle, damit ich mich gut fühle. Mhm. Und das ist aber immer unser Ego-Anteil. Und diese reine Liebe ist, entfalte dich. Mhm. Ich begleite dich und du darfst dich entfalten.
Ich fand, das war ein wunderschöner Satz, den du jetzt gesagt hast, dieses, dass man sich selber nochmal einen Impuls setzt und sagt, hey, ganz genau, ich bin ja auch Mama von 2 Jungs und ich habe auch immer das Gefühl, es ist eine bedingungslose Liebe, hat man und bin komplett da. Aber genau wie du sagst, wenn man, ich sag jetzt mal, legt man es auf die Waage, ist es eben nicht so, weil das passiert ganz automatisch. Aber wenn man davon wieder hört. Ja. Dass man sich selber wie sagt, ah, stopp, genau in dem Moment muss ich diesen Impuls haben und sagen, geh deinen Weg. Denn es wäre völlig in Ordnung. Man macht das ja, auch diese ganze Unterstützung, die nachher wie als Erwartung wieder rüberkommt. Ja. Das macht man ja aus einem guten Sinne. Ja. Aber es kann ganz anders aufgefasst werden. Ja. Man muss einfach wie wieder umdenken. Ich kann mir vorstellen, dass es jetzt bei so manchen gerade der Gedanke, oh, stimmt.
Ja, das ist, also suche ich auch den Leuten, darum auch, bringe ich immer meine Geschichte rein, ich sage mit Noah, damit die Leute erkennen, hey, sehe ich mich in die Geschichte? Es geht ja nicht darum zu sagen, gut, der Marco, der weiß alles. Es geht darum zu erkennen, sehe ich das auch so oder sehe ich es nicht so? Mhm. Und es ist, wenn ich die Leute, die nicht so weit sind, sagen, nein, das stimmt nicht, ich liebe sie bedingungslos und das ist auch okay. Mhm. Aber wenn ich die Menschen beobachte oder die Eltern in meinem Umfeld beobachte von Kindern, geht es sehr wenig um das Kind und sehr, sehr oft um mich als Eltern.
Okay.
Und das ist einfach, weil du merkst es dann, wenn dein Kind weint, wenn dein Kind wütend wird, wenn dein Kind so ein bisschen diese nervige Phase hat, dann merkst du, wie sehr liebst du dich selbst. Mhm. Weil wenn das Kind unzufrieden ist und du wirst auch unzufrieden, bedeutet das, dass sie deine Unzufriedenheit spiegeln. Mhm. Und das heißt, da ist eine Leere. Und diese Leere füllst du mit der Liebe der Kinder. Und ich habe da sehr oft, das bringe ich ganz oft auch in Seminaren, was die Leute, die zuhören, sich selbst mal fragen können, auch du, ich wieder einmal einen Zwischentest. Wenn du von 0 bis 100 hast, und 0 ist, ich liebe mich, also nur dich selbst überhaupt nicht, und 100, ich liebe mich zu 100% und alles, was ich tue, tue ich nur für mich und alles andere ist sekundär. Mhm. Welche Zahl kommt bei dir von 0 bis 100, wie fest liebst du dich selbst? Und da kommt bei mir zum Beispiel jetzt spontan 70, lustigerweise.
Das ist spannend, ich hatte jetzt auch die 70.
Ja. Nehmen wir die 70.
Schreibt bitte in die Kommentare, was ihr da für eine Zahl habt. Das würde mich jetzt interessieren.
Weil fragt euch das wirklich, weil ich werde es euch jetzt auflösen und es wird euch helfen, in der Zukunft zu erkennen, wie sehr du in der Abhängigkeit vom Außen bist. Wenn diese Zahl so zwischen 85 und 100 ist, dann bist du fast losgelöst, also bei 100 bist du losgelöst vom Außen. Ob wir diese Zahl, ich hatte diese Zahl noch nie, meine höchste Zahl wahrscheinlich mal bei 5, 6, 97, aber die variiert, je nachdem, wie wir uns entwickeln, wie uns fühlen.
Wie es uns geht.
Genau, also zur Zeit bin ich auch nicht auf dieser Ebene, ich bin tiefer. Das heißt aber, jetzt nehmen wir 70 als Zahl, 70% gibst du dir selbst. Das kannst du dir selbst geben in Form von Sport, gutes Essen, dir Gutes tun, gute Gedanken, genügend Schlaf, gutes Treffen. Nein, da kommt du schon ins Außen, aber Zeit für dich, diese 70%. Vielleicht doch auch Treffen mit lieben Menschen, Zeit mit lieben Menschen, gibt das dir auch, weil ich ja das entscheide, mit diesem Menschen zu sein, ist aus der Selbstliebe heraus. Mhm. Und die 30% brauchen wir vom Außen. Das heißt, wenn diese 30% nicht erfüllt werden, wirst du unzufrieden. Mhm. Und diese 30% können über Kinder kommen, über den Job, Berufung, Geld, Materielles. Das füllen diese 30% um einen kurzen Moment, wenn du eine schöne Tasche bekommst oder dich vielleicht ein Wellnesswochenende geschenkt, dann füllt das diesen Prozentsatz für einen Moment, aber der schwindet wieder. Und ich muss ihn wieder nähren. Alle Süchte bauen auf dem auf. Oder jegliche Sucht, ich nehme sehr gerne auch Sexualität rein, weil Sexualität halt einfach sehr oft als im Paar gelebt oder ausgelebt, als sagen wir mal, natürlich gilt oder als Grundbedürfnis gilt, aber sehr oft als Suchtmittel, damit ich mich bestätigt fühle. Mhm. Ich bin Mann, meistens ist der Mann, der die Sexualität mehr leben möchte. Und ich habe sehr lange diese Bestätigung. Also wenn eine Frau in meinem Leben mich abgewiesen hat, bin ich oft ins kindliche Ich gefallen, beleidigend. Dann bin ich nicht fit, gehe ich halt ins Training. So dieses Gefühl von ich genüge nicht. Mhm. Und durch mein Verhalten, dieses kindliche Ich, dieses verletzte Ich, das nicht genügt, widerspiegelt das auf die Partnerin. Mhm. Und wenn es dumm läuft, geht sie darauf ein und gibt mir die Sexualität. Das heißt, ich lerne nichts. Mhm. Wenn sie stark ist, dann erkennt sie, dass es mein Problem ist. Mhm. Was mit Tamara, also ich durfte das erst mit 5, 36 Jahren beginnen zu lernen, hat das erkannt und irgendwann habe ich es selbst erkannt und zusammen haben sie mir gewachsen und da kommst du aus der Abhängigkeit. Mhm. Also ich brauche die Sexualität nicht mehr, wenn wir bei diesem Thema bleiben, sondern es ist ein Genuss, wenn ich sie nutzen möchte. Es ist wie, Süßigkeiten sind auch so Suchtmittel. Mhm. Wir haben zu Hause Schokolade und die Schubladen, die Schokolade muss ich immer wieder wegwerfen. Die laufen ab nach 2 Jahren oder weil ja. ich das nicht, dieses Suchtmittel, das ist kein Suchtmittel für mich. Sport war lange ein Suchtmittel für mich. Und mir werden all diese Dinge vom Leben entzogen, weil ich mich immer näher zu mir entwickle, dass ich kann entscheiden, ich möchte Schokolade, ich kann auch eine Tafel essen. Mhm. Ich trinke zum Beispiel auch keinen Alkohol, könnte aber auch entscheiden, ein Glas zu trinken und brauche es nicht. Sobald das Wort brauchen kommt, ich brauche dich in meinem Leben. Mhm. Fühl mal rein, wenn ich sage, ich brauche dich, ich brauche dich. Dann geht deine Energie zurück, weil du sagst, hey, geh weg, du kommst. Aber wenn ich sage, ich liebe dich und ich meine es, also nicht, ich liebe dich, jetzt ernährt sich die Energie, weil es bedingungslos ist. Ich will nichts von dir, sondern es ist ein offenes, ehrliches Geben. Und das ist diese 30%, wenn man es sieht, die kann morgen 80 sein, also das ist einfach jetzt ein Beispiel, dass diese 30% sind zurzeit oder jetzt heute vom Außen abhängig. Und wenn du das steigern kannst in dir, durch Praxisen, mit dem, was ich mit mir verbinde, dass ich alle Gefühle erforsche, indem ich Meditation betreibe oder was dir gut tut, Yoga, Sport, für dich kannst du diesen Wert erhöhen. Und wenn der dann natürlich bei 85%, 90%, 95% ist und dein Kind am Tisch das Glas umwirft und nachher noch einen Wutausbruch hat und dann noch, wenn es dumm läuft, beim noch der Teller am Boden zernettert, dann bist du gelassen. Und ich kenne diese Gelassenheit. Ich kenne auch das andere. Der Marco, der schon beim ausgeleerten Glas tief einschnauft, dann das noch und beim dritten Mal sagt jetzt, oder? Und das ist einfach diese Ausgeglichenheit. Und wenn ich nicht abhängig bin von der Liebe von ihm, wird vielleicht mein Sohn wütend, aber ich bleibe bei mir, weil es ist nicht mein Thema. Er muss das lernen und ich kann einfach da sein. Und darum ist das ein guter, also wenn jetzt die Zuhörer so eine Zahl irgendwo, es hat auch Leute, die haben dann einfach 10, 20. Das heißt, das sind sehr viele Leute, die tief da sind haben ein mangelndes Selbstbewusstsein, also mangelndes Selbstvertrauen, mangelndes Selbstwert, mangelndes Selbstliebe. Und dass er diese Selbstliebe zeigt, dann 20, aber die meisten, die anderen Werte dann auch tief. Dann mangelndes Selbstbewusstsein, Auftreten, Schultern nach vorne und sehr große Helfer. Sie helfen überall, damit sie
einfach
diese...
Einfach immer den anderen, sie diesen Dank spüren.
Genau, und diese Energie, diese restlichen 80%, und das erschöpft. Das sind sehr oft Leute in Pflegeberufen, sind sehr oft oder Leute, die in der Familie ununterbrochen überall helfen wollen. Und die sind auch sehr oft gereizt, unzufrieden. Also das muss ich auch ansprechen, dass es oft Mütter sind, das ist immer halt noch in unserer Gesellschaft so, Mütter, die nicht ihre Berufung leben, weil sie sich das nicht erlauben, nicht weil sie das nicht können. Wir haben sehr viele intelligente und wundervolle Frauen, also wir brauchen viel mehr, die sich verwirklichen. Und du merkst ja auch, wenn du diese Podcasts machst, das gibt dir was. Und wenn du jetzt einfach da zu Hause am Tisch sitzt und wartest, bis die Kinder von der Schule nach Hause noch putzt, das wird, es gibt Mütter, die das voll leben und das ist ihre Erfüllung, wie jemand, der UBS-CEO sein will und 50.000 Leute führen möchte, wie viele die da haben. Und ich werde da eben maßlos befordert. Es gibt Leute, die sind berufen für das. Aber die allermeisten Mütter werden in diese Rolle gedrängt. Von der Gesellschaft, von unserer DNA, wir haben 7 Generationen hinter uns, die uns dahin führen und das bist du, das Abbild deiner 7 Generationen vor dir. Und dann ist die Frage, verwirke ich mich noch? Und wenn nicht, geht diese Selbstliebewert immer mehr zurück. Dann kommt die Unzufriedenheit. Das ist diese schnippische Art mit den Kindern, immer rummeckern. Wir sind nicht zufrieden und lassen es an den Kindern raus. Und wenn du das hast, auch da wieder, das ist kein Vorwurf, sondern wenn du das hast, erkenne es und beginne zu erkennen, dass du Dinge für dich selbst tun solltest.
Ich denke, heute ist man ja auch oft in dem System drin, dieses, wer erwartet was? Gehst du zur Arbeit? Bist du eine schlechte Mutter? Bleibst du zu Hause? Bist du faul? Also es ist immer alles falsch. Und ich denke, das ist auch ein Prozess, wenn man sich selber sagt, was ich jetzt einfach von mir sagen kann, es ist mir egal, ob er, du, sie hier es gut finden oder nicht gut finden, denn ich muss das machen, was für mich stimmt, was mir ein gutes Gefühl gibt, was mir ermöglicht, eben mich als Frau zu fühlen, mich als gute Mutter zu fühlen, dass ich eben diese Gelassenheit zu Hause dann haben kann, als Ehefrau, als Partnerin, einfach für mich selbst.
Ja.
Und ich glaube, jeder muss diese Freiheit genießen dürfen, das für sich selber leben zu können. Denn es gibt kein richtig oder falsch oder auch immer dieses Verurteilen und Beurteilen. Ich finde, wir sind jetzt so weit eigentlich in der Zeit, dass das immer noch ein Thema ist, dass jemand sagen kann, boah, geht gar nicht, was du machst.
Ja.
Wer bin ich denn, dass ich das beurteilen muss? Oder wer bist du denn, dass ich mir das anhören muss? Immer dieses, ich glaube, ab dem Moment, wo man das erreicht hat, dass man für sich sagen kann, ich mache das, was für mir gut tut, da ist man frei.
Ja.
Weil wir sind ja auch in einem, man geht nicht, man hat kein Lehrbuch, ich werde jetzt Mama, das und das kommt auf mich zu oder Papa. Manchmal kommen Dinge so ungeplant und Emotionen ungeplant. Und ich denke, wir dürfen auch mal die Freiheit haben, sagen zu dürfen, boah, ich bin heute fix und fertig.
Ja, genau.
Es ist einfach ein Moment, das war ein scheiß Tag, darf's mal haben.
Ja, genau.
Oder sich auch mal auf die Schulter klopfen und sagen, hey, das hat heute richtig, richtig gut geklappt. Das
ist
ein ganz ein tolles Gefühl. Und da dürfen wir frei sein, ohne zu denken, wer denkt was und wer erwartet was von mir.
Ja.
Und da sind wir vielleicht auch bei diesen 80% oder 10.
Ja, genau.
Genau.
Es geht genau um das. Also das, wir verlieren ja dann die Meinung im Außen.
Mhm.
Also als ich das Buch damals geschrieben habe, habe ich das jemandem zum Probelesen gegeben, so ein Texter. Und er hat gesagt, Marco, möchtest du das wirklich veröffentlichen?
Mhm.
Die können dich zerreißen. Wenn sie da, die können sagen, ich habe mal Mr. Schweiz-Wahlen mitgemacht, so ein Schönheitskontest mit 21.
Mhm.
Also der Mr. Schweiz-Kandidat ist jetzt der Life-Coach.
Mhm.
Und es ist, ich habe das Buch rausgebracht, wie wir heute wissen. Und ich hatte sehr viele schöne Feedbacks, insbesondere auch von meinen Eltern, die in diesem Buch vielleicht an gewissen Punkten nicht so gut wegkommen, weil es halt sehr ehrlich und direkt geschrieben ist, wie sich der Marco von damals gefühlt hat, also nicht mehr der Meinung vom erwachsenen Marco, ich von heute zu tun.
Mhm.
Darum sage ich auch immer, oder, der in Session, wenn wir Hypnose-Sessions zum Beispiel geben, wenn jemand, jetzt habe ich ein Déjà-vu von der Situation, schön.
Schön.
Das sagt mir immer, wenn ich diese Idee schon habe, sagt es mir immer, ich bin auf dem richtigen Weg. Das
sehr
ist so meine
schön.
Message.
Du bist am richtigen Tag, am richtigen Ort und
genau,
wir genießen
richtig.
Das Gespräch.
Genau, so ist es. Wenn du dann in die Hypnose gehst, dann der 5-jährige Junge möchte vielleicht deinem Vater sagen, ich hasse dich.
Mhm.
Und heute hat er eine gute Beziehung zum Vater oder gar keine mehr, spielt keine Rolle. Aber diese Emotion, die dann nicht gelebt wurde, die darf aufgelöst werden. Das muss ausgesprochen sein. Und das ist, was viele Leute dann auch nicht verstehen. Warum bin ich heute vielleicht in gewissen Situationen getriggert?
Mhm.
Weil diese Vergangenheitssituationen nicht geklärt sind, weil diese Schubladen geöffnet wurden und nicht. Die werden dann im Moment kurz aufgezogen, ich werde getriggert, dann kommt ein Schwapp rüber und ich kann diese Emotion nicht handeln, weil ich sie ja nie kennengelernt habe.
Mhm.
Das heißt, wir können dann zum Beispiel Wut, ist eine wunderschöne schöne Emotion zu erklären, weil die meisten Menschen sich nicht erlauben, wütend zu sein, weil sie ja zerstörerisch ist, verletzend ist. Wenn ich die Wut aber kennenlerne, und das durfte ich durch meinen Sohn kennenlernen, habe ich mich auch in verschiedenen Retreats dann weiterentwickelt und das auch bei uns angeboten eine Zeit lang.
Mhm.
Jetzt zur Zeit mache ich es nicht, aber da habe ich die Wut von 0 bis 100 bei den Leuten gespürt und auch selbst gespürt.
Mhm.
Das heißt, ich kann den Regler entscheiden, möchte ich jetzt in diese Wut gehen, ja oder nein?
Mhm.
Und es ist keine Verletzung mehr dahinter, sondern ich habe die Wahl. Ich nenne das so diese 5 Sekunden. Du hast 5 Sekunden gewonnen und die meisten Menschen haben nicht mal eine.
Mhm.
Das heißt, wenn du mich triggerst, reagiere ich.
Mhm.
Wenn ich aber 5 Sekunden habe, um zu überlegen, will ich reagieren oder nicht, ist die Situation meistens schon geklärt.
Mhm.
Weil du greifst mich an, ich frage mich und dann, wie heute Morgen, hat es eine Situation gegeben, wo meine Frau und mein Sohn irgendwie beide nicht so reagiert haben, wie ich es mir gewünscht habe. Und dann habe ich einfach kurz gewartet und gesagt, finde ich jetzt nicht sehr cool. Jetzt habe ich mir das nur ausgesagt, beide greifen mich an, das ist für mich nicht stimmig.
Mhm.
Und du kannst in einer Ruhe das sagen, ohne einen Gegenpol, ohne dein Ego zu verteidigen. Ich meine, natürlich könnt ihr immer Macht ausüben, aber das ist ja nicht mehr das Ziel.
Dass man einfach kurz bis 5 zählt für sich selbst, sagt, jetzt entscheide ich mich, damit man wie nochmal kurz abfahren kann. Also das wäre
optimal. Also der Punkt ist, dass wenn du diese Triggerpunkte geheilt hast, dann hast du die 5 Sekunden verinnerlicht.
Und wenn man da erst reinkommen möchte, jetzt ein Beispiel, wie kann ich mir das vorstellen? Mich ärgert was und wenn ich mir selber vor Augen halte, hey, stopp, zähl bis 5 und dann reagier. Das Gefühl habe ich schon mal durchgeatmet und kann vielleicht bewusster eine ruhigere Entscheidung treffen.
Also ich denke, wenn es wirklich triggert, dann finde ich immer noch eine sehr gute Variante, den Raum zu verlassen.
Mhm.
Weil es einfach Raum gibt, weil All das, was gesagt wird, ist nur aus der Verletzung. Was nichts mit der Wahrheit dahinter zu tun hat. Ihr liebt euch, du liebst deine Kinder, du liebst deinen Partner, du liebst auch deinen Chef in einer Form.
Mhm.
Es ist nicht wahr. Mhm. Es ist nicht die Wahrheit. Also selbst wenn es noch sehr triggert, lieber den Raum verlassen. Mhm. Wenn es halt mal nicht geht und es halt mal laut wird, dann wird es halt laut. Mhm. Dann später in die Vergebung gehen. Und was es wirklich zu machen gilt, ist, diesen Trigger zu beobachten. Also das heißt, es passiert etwas. Was macht es in mir? Mhm. Was fühle ich? Also wenn wir bei Wut nehmen, das haben wir nur mein Sohn und ich gemeinsam verarbeitet, habe ich ihn das malen lassen. Mhm. Und er hat das dann gemalt mit vielen Farbstiften, so ganz wütend halt, diese verschiedenen Farben als Kreis. Und da habe ich gesagt, gibt es ein Wort dafür? Und er hat das dann Feuerball genannt. Mhm. Diesen Feuerball, wenn der kommt, wenn der Feuerball kommt, kann er nicht mehr kontrollieren. Er hat gesagt, da wird es hier warm, dann heiß und dann steigt es auf.
Das hat er aber noch schön ausdrücken
Kinder
können.
Kinder können das wundervoll. Ja. Wir Erwachsenen können das gar nicht. Wenn ich frage, wie fühlt sich Wut an? Wie fühlt sich Scham an? Wie fühlt sich Schuld an? Wie fühlt
sich Angst an? Weil ein Kind ja meistens was vor sich sieht mit seinem Finden und wir verlieren das.
Wir verlieren das.
Da können wir uns ein gutes Beispiel an unseren Kindern nehmen. Ja.
Genau. Und ich habe das mit, das ist das, was du, wenn du fragst, was kann ich machen, ist, ich beobachte, was da ist und schreibe mir mal auf, okay, wenn mein Mann sagt, weiß doch auch nicht, warum hast du jetzt heute nicht geputzt? Das ist blöd. Das, ja, also, oder warum hast du heute die Kinder nicht von der Schule abgeholt? Oder es steht das immer darum, oder? Und dann triggert das vielleicht mich, könnte jetzt sein. Oder so.
Wenn man sich angegriffen fühlt, richtig, du hast was falsch gemacht, das ist ja dann, was wir empfinden.
Und dann spüre ich, okay, was fühle ich? Meistens, jetzt in dieser Phase wird es wahrscheinlich im Herzraum ein Brennen sein oder ein Stich, was eine Verletzung ist, was er nur aus der Vergangenheit aufruft. Der Mann in dieser Situation ist nicht der Grund, warum du wütend wirst. Er ist der Auslöser. Der Ursprungsgrund ist ein ganz anderer. Wenn ich dann mit diesem Schmerz mit dir in die Hypnose gehe, werden wir vielleicht, du bist mit drei im Sandkasten und jemand hat deine Lieblingsschaufel gestohlen und dein Vater, du weinst und dein Vater sagt, hör auf zu weinen, wir kaufen eine neue. Das ist die Ursprungssituation. Mhm. Ich werde nicht gesehen,
die
nicht gehört.
Die Emotion wurde nicht wahrgenommen und wir haben das
Genau, richtig. Mhm. Genau. Die Emotion wurde nicht wahrgenommen, ich konnte sie nicht leben und habe dann gelernt, wenn ich weine, bin ich nicht richtig. Mhm. Und so hat sich das natürlich mit einer Situation oder fünf, wird sich das nicht so einprägen fürs Leben. Aber diese Situation wird es wahrscheinlich 100 Mal, vielleicht 1000 Mal geben. Mhm. Mal in der Schule, mal zu Hause, mal dem, mal in einer Beziehung. Und dann habe ich ein neues Ich erschaffen, was nicht mehr der Wahrheit entspricht. Mhm. Ich habe eine Fassade hochgezogen. Und diese Fassade wird angegriffen. Diese Fassade wird gespiegelt, weil die Wahrheit dahinter gesehen sein will. Was heißt, wir dürfen in diesen Momenten das uns für uns wahrnehmen, wie ist es, vielleicht aufschreiben, vielleicht eben auch mal in ein Coaching gehen, mal nach außen, mal sagen, kannst du mir einen Außenblickwinkel geben, kannst du in diese Heilung mich bringen? Und dann, wenn ich es alleine machen möchte, hinsetzen, diese 5 Minuten mal, wenn niemand da ist, und dieses Gefühl fühlen. Einfach fühlen. Es geht nicht darum, es wegzuhaben. Das ist auch, loslassen geht nicht. Ich kann sagen, können wir dieses Glas auf dem Tisch loslassen? Kann ich erst in dem Moment, wenn ich es fasse, jetzt habe ich die Macht über das. Aber ich muss es zuerst fühlen. Wie fühlt sich's an? Wie kann ich es erkennen, wenn ich es noch nie gesehen habe? Sehe ich dieses Glas? Ich weiß aber nicht, wie sich das anfühlt. Aber weil wir zu Hause zum Beispiel ähnliche Gläser haben, weiß ich, dass sich so ein bisschen so anfühlt. Ich weiß, wie sich Glas anfühlt, weil ich es irgendwann mal angefasst habe. Und dann kann ich entscheiden, möchte ich dieses Glas, dieses Gefühl weiterhin füttern oder entscheide ich mich, es loszulassen. Aber es geht erst, wenn ich in dieses Gefühl reingegangen bin, erst dann ist es
möglich. Sich selber auch die Chance erstmal geben.
Richtig. Genau.
Ja, wahnsinnig gute Punkte, die du nennst. Und die lassen auch bei mir immer wieder im Gespräch umdenken. Ich sage, ah, stimmt, ah, ja.
Ich hoffe, das geschieht vielen.
Ich wollte gerade sagen, ich bin sicher, ich bin nicht die Einzige. Wenn man doch für sich selber merkt, hey, ich habe Punkte, die ich lösen möchte. Ich habe irgendeine Unzufriedenheit in mir. Ich bin aber nicht bereit, zum Beispiel zu einem Coach zu gehen. Ich bin nicht bereit, mich zu öffnen. Wie kann ich denn mir selber, jetzt gibt es da vielleicht bestimmte Routinen oder gewisse Dinge, die ich mir, was kannst du den Zuschauern mitgeben? Wie findet man näher zu sich selbst? Erst man selber, bis man die Kraft hat und die Offenheit, sich auch von Außenhilfe zu holen. Ja. Oder Hilfe, das klingt jetzt nach einem Problem.
Nein, aber meistens ist es schon ein Problem. Ja. Und Problem heißt ja nichts anderes als dem Lateinischen, aus der Lösung vorgelagert. Das Problem, nach dem Problem folgt die Lösung. Und für mich ist halt, wenn ich zurückspule, oder, da mit 29, ich habe gute Bücher gelesen, also ein sehr gutes Buch ist meins, nein.
Ein sehr gutes Blend Buch. Blende ich nachher ein am Schluss.
Ein sehr gutes Buch, also wirklich sehr gut finde ich, ist der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Mhm. Das ist ein sehr gutes Buch, um sich zu reflektieren.
Ja.
Dann wäre es ein bisschen.
Passt ein bisschen zu deiner Geschichte dann.
Ja, genau, ja, das passt noch gut, ja. Und auch das von Paulo Coelho, der Alchemist, finde ich auch sehr stark. Mhm. Also mal solche Bücher sich zu Mitte führen, oder Selbstvertrauen von Christian Bischoff finde ich auch sehr gut. Es gibt da so zwei, drei sehr, oder Selbstliebe von Es ist egal, wenn ich heirate, von Zurhorst heißt sie. Mhm. Genau. Das sind so diese Bücher, die ich damals gelesen habe. Es gibt einfache Übungen, die so in Bücher geschrieben. Zum Beispiel, ich stehe mal vor den Spiegel und sage dir, ich liebe dich. Mhm. Das war dieser Moment mit ungefähr 30, 31, wo ich diese Geschichte hatte mit meiner Frau, wo ich sie dann verlassen hatte. Da bin ich mit, habe ich alles zurückgelassen, bin mit 5 Kisten in eine Dachwohnung, in eine WG wieder mit über 30, Wohngemeinschaft mit einem Freund. Hatte irgendwie ein Bett und sonst nichts. Mhm. Und dann bin ich am Morgen mal vor den Spiegel gestanden und gesagt, ich liebe dich. Und dann hab ich gemerkt, dass es nicht stimmt.
Du hast nicht gefühlt, du hast gesagt, weil du es gelesen hast, dass man es jetzt machen sollte, aber das Gefühl hat gefehlt.
Und dann habe ich geweint. Und dann wusste ich, ich möchte etwas verändern. Mhm. Und dann bin ich habe dann, man soll das ein bisschen auf die Zeichen des Lebens hören. Ich wurde dann 7 Tage sehr, sehr krank. Ich hatte über 40 Grad Fieber, bin nochmal zu meinen Eltern gegangen, weil einfach das alles, also die Geschichte geht ja da weiter, dass ich dann mit Tamara zusammenkommen wollte und sie hat Nein gesagt.
Ah, okay.
Und das hat mich dann ins Bett geworfen, um die Kurzfassung. Mhm. Und bei meinen Eltern habe ich dann einen Rosamunde-Pilcher-Film, wo dann so eine Kung-Fu-Schule war. Mhm. Und ich wollte schon immer mal so Martial Arts, Kampfsport machen. Und dann habe ich gesagt, wenn ich wieder gesund bin, telefoniere ich, in diese Kung-Fu-Schule in Rapperswil. Mhm. Und dann habe ich begonnen mit Kung-Fu. Mhm. Und das war dann zu Beginn, kniest du am Boden und der Lehrer sagt dann, wie lange du die Augen schließen musst, Meditation. Mhm. Und das ging eine Minute. Und ich habe da festgestellt, ich war da eben wahrscheinlich so 32, dass ich noch nie in meinem Leben eine Minute nichts gemacht habe.
Mhm. Einfach nichts.
Nichts.
Nur für dich.
Das war für mich verändernd. Da habe ich sofort das Jahresabo gelöst, habe mit Kung-Fu begonnen, bin dann durch das ins Yoga gekommen, durch das in die Meditation und ins Qigong. Mhm. Also ich habe dann wie diese Wegschritte gemacht und habe dann begonnen, neben einer Übung. Also Meditation ist einer der großen Schlüssel, egal was man davon hält, sich hinzusetzen und einfach nichts zu tun. Es kann aber auch eine geführte Meditation sein. Da kann ich uns, ihr könnt ihr jederzeit mir schreiben. Ich habe da so viele, kann ich auch schicken. Also es gibt auch auf der Website zum Runterladen. Also das ist wirklich, oder auf Inside Timer, die haben glaube ich, 8 Millionen Meditationen, wenn man geführt machen möchte. Aber einfach mal am Morgen. Also diese Übung morgens 5 Minuten früher aufstehen. Bei mir waren es damals sogar nur 2. Einfach 2 Minuten hinzusetzen und einfach mal hören, was da für ein Chaos im Kopf ist, spüren, wie unruhig wir sind, dass wir nicht im Moment sind. Oder vielleicht das Gegenteil, spüren, wie ruhig ich bin, dass kein Chaos vorhanden ist. Also diese Momente wahrzunehmen, das ist eine Übung, die ich den Leuten immer wieder gerne mitgebe. Achtsamkeit, was fühle ich? Und der große Schlüssel ist wirklich, jedes Gefühl in jedem Moment zuzulassen. Also es ist für mich heute so einfach, also wer mich schon auf der Bühne erlebt hat, an so einem Tag, da gibt es nicht selten, dass bei mir Tränen kommen, wenn ich Klärungsarbeit mit Leuten mache oder weil es einfach so ein schönes Gefühl ist, seine Gefühle zu zeigen, Tränen zu zeigen, Dankbarkeit zu zeigen, Liebe zu zeigen, auch Wut, andere Gefühle zu leben zu dürfen, sich zu spüren dabei. Das ist der Schlüssel, dass alles einfach seinen Platz haben darf. Ich darf mal zweifeln, ich darf mal am Boden sein, ich darf mal verletzlich sein, alles darf ich mal sein. Und das wird die Heilung bringen. Das ist so für mich, es geht um Achtsamkeit. Diese Achtsamkeit zu kultivieren, mit solchen Übungen, vielleicht am Morgen 5 Minuten.
Du hast eine wahnsinnig berührende Ansicht aufs Leben, wie du, in klaren Worten hast du einfach so viel Gutes gesagt, mit so vielen Gefühlen vermischt, denn genau dieses Zulassen, das muss man wirklich lernen.
Ja.
Man muss lernen, selber so frei zu sein, es zulassen zu können und vielleicht auch erstmal zu wissen, was möchte ich überhaupt zulassen?
Ja.
Das ist ja auch gar nicht,
ja.
Ja, sehr ein inspirierendes Gespräch, was ich mit dir führen darf. Und ich finde es großartig, dass du den Mut gefasst hast, von dem Lebensstil, den du gelebt hast, zu dem Marco zu kommen, der du heute bist, der du früher mal warst, wieder zu dir zurückzukehren und das so frei und offen zu teilen. Ich denke, ich nehme wahnsinnig viel mit von unserem Gespräch heute.
Schön.
Und danke. Und ich denke, ich bin nicht alleine so, und dass auch ihr einiges mitnehmen könnt. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr eure Gedanken in den Kommentaren teilt. Vielen herzlichen Dank für deine Offenheit.
Gerne.
Für deine Lebensgeschichte.
Danke.
Sehr, sehr spannend.
Danke. Und für alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Und das Wichtige ist, so mein Slogan ist, alles ist möglich.
Alles ist möglich. Man muss es nur zulassen.
Genau. Dankeschön.
Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich freue mich über einen Daumen hoch und über ein Abo und teilt eure Gedanken.